Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an alle Gäste, an alle, die zu uns gehören. Jesus ist da und Jesus spricht. Heute Morgen beim Vorgebet kam mir dieser Vers, wo Jesus sagt, wir leben nicht vom Brot allein, sondern wir leben von jedem Wort, was aus seinem Mund kommt. Also unsere Speise, das, was satt macht, ist, dass Gott spricht und was zu sagen hat, und zwar zu uns persönlich. Er spricht zu uns als Gemeinde, er spricht zu uns als Gruppe, aber er spricht auch zu dir individuell. Er kennt dich und er hat dir was zu sagen, und das ist gut. Amen. Und Herr, das darfst du gerne tun. Wir lieben dein Wort, wir lieben das Heilige Geist, dass du zu uns sprichst, was der Vater, was Jesus, was du auf deinem Herzen hast, und wir wollen hören. Und wir danken dir, dass deine Worte aufbauen, dass sie ermutigen, dass sie Dinge abwaschen. Dein Wort ist wie ein Wasserbad, das Dinge wegnimmt. Dein Wort ist aber auch ein Hammer, der Bollwerke zerschmettert, Dinge, die im Weg stehen, die uns berauben, die uns hindern, die uns sabotieren. Und dein Wort bringt Frucht. Du sagst, dein Wort führt aus, wozu es gesandt ist. Und das beten wir für jeden Einzelnen heute, dass es Frucht bringt, dass es die Dinge ausführt, die dir wichtig sind. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte in diesem Kontext ready weitersprechen, auch die nächsten Wochen, wenn andere Sprecher da dran sind und predigen. Wir bleiben einfach bei ready, bei diesem, hey, wir wollen vorbereitet sein, wir wollen an den Dingen dran sein, die Gott auf seinem Herzen hat. Und ich möchte heute mit einem Gleichnis beginnen. Und zwar könnt ihr das nachlesen in Matthäus. Ihr müsstet einmal die Präsentation reinklicken. Könnt ihr davon lesen in Matthäus 25. Und ich fange an ab den Versen 1. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Vers 7, da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen aber auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Wow, was für ein Gleichnis. Wenn man es kennt, dann ist es immer mal wieder gut, das neu zu hören. Wenn man es noch nicht kennt, fragt man sich, welcher Bräutigam, von was redet er, was für Lampen und warum ist die Tür zu? Ich meine, ihr kennt das alles, wenn man bei der Hochzeit, also komm nicht zu spät zu einer Hochzeit, ihr habt über den Verteiler eine Einladung bekommen, nächsten Samstag, Milan und Marie freuen sich, wenn ihr vorbeikommt, kommt nicht zu spät, Amen. Ihr müsst vor der Braut da sein, das ist enorm wichtig, es ist ein Skandal, wenn ihr hinter der Braut reinlauft, also es ist wichtig, pünktlich zu sein bei Hochzeiten, Amen. Ersten Punkt habt ihr schon verstanden. Das Gleichnis hat ganz viele Anwendungsbeispiele und spricht über ganz verschiedene Dinge, unter anderem davon, dass Jesus wiederkommt, und tatsächlich, Jesus kommt wieder. Jesus, der König, der von Himmel und Erde, der jüdische Mann aus Nazareth, der ganz Gott und ganz Mensch ist, der zu Rechten des Vaters sitzt, nachdem er von den Toten auferstanden wird, der bleibt nicht irgendwo fern, sondern er kommt auf die Erde. Er kommt zurück, um seine Herrschaft als König anzutreten. Und in diesem Gleichnis, Matthäus 24, 25, lest es euch gern zu Hause durch, wenn ihr das nicht kennt, spricht er von dieser Zeit. Er spricht von dieser Zeit, wenn er zurückkommen wird. Und da ist ein Spannungsfeld von noch nicht und bald und seid bereit, auch wenn es noch dauert und es kommt schneller, als ihr denkt. Und gleichzeitig, wenn es länger dauert, dann bleibt trotzdem dran. Und er spricht über diese Zeit, über eine Generation, wo es viel mehr zu sagen gibt. Das ist nicht mein Hauptthema heute, aber das sind interessante Kapitel, und wir sind in einer Zeit, wo Dinge sich erfüllen, die wir dort lesen. Lest euch das durch, wenn ihr das nicht kennt. Jesus spricht von keiner Generation mehr als von der Generation, die seine Rückkehr erleben wird. In dem Kontext sagt er, beschreibt er sich selber als ein Bräutigam, der kommt, um seine Braut zu heiraten. Das ist sein Volk, das ist der Leib Christi. Alle Gläubigen aus all den verschiedenen Kirchen, ob sie orthodox, ob sie katholisch, evangelisch, egal was sie sind, die, die Jesus in ihrem Herzen haben, das ist seine Braut. Und er nimmt hier ein Bild und er sagt, er kommt, um diese Braut zu heiraten. Da ist Hochzeit, da kommt was zusammen. Auch hier könnte man ganz viel zu sagen, aber ist auch nicht mein Punkt heute. Er spricht von 10 Jungfrauen. Er spricht von 10 Personen, die darauf warten, dass der Bräutigam kommt. Im Kontext, dem Geschichtlichen, wussten die Juden damals, was er damit meint. Nehmen wir mal so ein bisschen das Bild von Blumenmädchen, die einfach ready sind, wenn der Bräutigam kommt und ihm entgegengehen. All diese Dinge. Und 10, von diesen 10 waren 5 schlau und 5 waren dumm, um es mal verständlicher zu sagen, falls dir nicht ganz klar ist, was töricht ist. Das heißt, von den 10 sagt er nicht, 10 sind geliebt von Gott und 10 sind nicht geliebt von Gott. Er sagt nicht, 10, von den 10 sind 5 gerettet und 5 sind nicht gerettet, sondern er sagt, 10 Personen, die auf Gott, auf seine Rückkehr warten, die mit Gott leben, aber von diesen 10, die Ja gesagt haben zu Gott, die auf ihn warten, also keiner wartet auf den Bräutigam, wenn es um Jesus geht, wenn er nicht an Jesus glaubt. Also hier sind 10 Personen, die alle an Gott glauben, die mit Gott leben. Und er sagt, 5 von diesen 10 sind schlau und 5 von denen sind dumm. Also die, die schlau sein wollen, bitte auf die Seite setzen. Nein, nur ein Spaß. Ich denke, wir sind alle auf der gleichen Seite. Wir wollen schlau sein in den Augen Gottes. Jesus sagte, ich möchte euch etwas erklären, was den Unterschied macht. Ich möchte euch was zeigen, was in meinen Augen schlau ist. Das macht Jesus immer wieder. Er sagt an einer anderen Stelle, schlau zum Beispiel ist, wer meine Worte hört und dann nach ihnen handelt. Das ist wie ein Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Er sagt, wer meine Worte hört und sie nicht tut, der ist dumm. Der ist wie jemand, der sein Haus auf Sand baut und sagt, dann kommen Stürme, die kommen. Das Wort hier ist nicht, wenn Stürme kommen, sondern es ist zeitlich, Stürme kommen. Wenn dann der Sturm kommt, der definitiv kommt, Stürme im Leben, dann ist der sein Haus auf Sand gebaut hat, dessen Haus wird zusammenfallen und sein Fall wird groß sein. Und sagt er, deswegen seid schlau, hört meine Worte und handelt danach. Und hier sagt er auch, was ist schlau und was ist dumm? Er nimmt das Bild von Öl. Er sagt, die, die schlau sind, die haben nicht nur Lampen gehabt, sondern die hatten neben den Lampen, und damals gab es eben Öllämpchen, keine LED-Lämpchen so, sondern es gab Öllampen und du hattest eine gewisse Kapazität von Öl hereingepasst und es war schlau, extra Öl dabei zu haben, falls die Zeit sich irgendwie verzögert. Und hier ist ein weiteres Geheimnis bei Gott. Wenn du neu mit Gott bist, hörst dir an, du wirst es in den Jahren, wo du mit Gott lebst, immer wieder erkennen. Wenn ihr mit Gott lebt, erinnert euch daran und habt es vor Augen. Gott kommt meist später, aber immer plötzlich. Er kommt meist, so wenn du denkst, man, eigentlich hättest du schon, braucht sie, ja, ist aus. Amen. Schön, der ist sogar von mir. Ich bin nicht so einer, der die Dinge so formulieren kann. Ich liebe Leute, die Sachen in einem Satz sagen können, aber den finde ich auch gut. Gott kommt meist später, aber immer plötzlich. Die ganze Schrift siehst du diese Spannweite, dass Menschen warten und Gott kommt nicht so schnell, wie man denkt, im eigenen Leben, in den Geschichten, in der Bibel, im Alten, im Neuen Testament. Es ist immer ein Tick später, aber dann aus dem Nichts, von heute auf morgen ist alles anders. Josef sitzt im Knast und wartet und wartet und wartet und von heute auf morgen sagt der Pharao, holt ihn raus, er gibt ein Wort weiter und ist zweiter Mann im Staat über Nacht. Gott kommt meist später, aber immer in einem Augenblick. Wir hatten gestern ein Leitertreffen, wo wir die ganze Thematik von einer anderen Sichtweise her betrachtet haben, auch da das Thema. Er sagt, hey, wenn ich zurückkomme, achtet darauf, dass dieser Tag nicht plötzlich über euch hereinbricht. Er sagt, seid wach, seid wachsam. Das Wort griechischen wacht, seid wachsam heißt, schlaft nicht. Seid wach. Und diese Jungfrauen, da denkst du dir, die warten alle auf den Bräutigam und da zeigt Gott etwas. Und dann denkst du in Vers 4, und sie wurden alle schläfrig. Das ist kein Problem. Man könnte schon denken, oh, das ist ein Problem. Nee, es ist normal, die warten, denken, ah, vielleicht kommt um 7, kommt nicht, 7:30, immer noch nicht. Acht, okay, komm, wir bleiben wach, Augen aufhalten, haben sich Witze erzählt, kommt immer noch nicht. 22:30, denkst du irgendwann, oh, und dann schlafen sie einer nach dem anderen ein. Das kritisiert er an der Stelle gar nicht. Und dann denkst du dir, um Mitternacht, also denkst du dir auch, also für einen Bräutigam, um Mitternacht, wieso kommst du denn um Mitternacht? Auch hier sind so viele Dinge, man könnte wahrscheinlich 3 Wochen über dieses Gleichnis sprechen, wenn es am dunkelsten ist, in der tiefsten Nacht, wenn die Völkerschaft bedeckt ist von Dunkelheit an allen Ecken und Enden, wird der König zurückkommen. Er sagt hier aber auf dein Leben bezogen, an Augenblicken, wo du nicht damit rechnest, hier um Mitternacht plötzlich heißt, hey, jetzt kommt er. Später, aber plötzlich. Und jetzt ist die Frage, bist du in diesem Augenblick, wenn es plötzlich heißt, bist du dann ready? Wenn Gott jetzt in einem Augenblick plötzlich etwas tut, bist du dann bereit? Das ist die Frage. Und in diesem Kontext, in diesem Gleichnis geht es darum, bereit sein in diesem Kontext ist, hast du Öl? Es gibt verschiedene Anwendungen. Hier sagt er, es gibt etwas, was total wichtig ist. Wenn Gott später kommt, aber dann plötzlich ist die Frage, hast du Öl in deiner Lampe? Öl im biblischen Kontext ist ein Zeichen für die eigene Beziehung zu Gott. Also Öl ist ein Bild von Heiligen Geist. Es gibt im Alten Testament, siehst du, wenn Könige eingesetzt worden sind, zum Beispiel David im 1. Samuel 16, dann kommt ein Prophet, er nimmt Öl, gießt es über ihn und als das Öl über ihn gegossen wird, als Symbol, heißt es, und der Geist Gottes kam über ihn. Das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Jesus heißt Jesus Christus, der Gesalbte, auf Hebräisch Yeshua HaMashiach, der Gesalbte, der mit Öl eingeriebene, befähigte, vom Heiligen Geist mit Kraft erfüllte. Das ist das Symbol für Öl. Und das ist, was wir hier lesen. Er sagt, hey, es gibt Dinge in deinem Leben, die sind enorm wichtig. Du bist schlau, wenn du Öl hast. Und zwar nicht ein bisschen, sondern extra Öl. Und es gibt verschiedene Aspekte. Es gibt den Heiligen Geist auf uns, wie Mervey uns schon erzählt hat. Wenn du fragst, was genau ist der Unterschied vom Heiligen Geist auf uns und in uns? Herzlich willkommen bei der Schule des Geistes. Ihr habt gehört, die Anmeldungen übers Internet und auch an der Ansprechbar. Aber der Heilige Geist ist nicht nur auf uns, um uns zu befähigen, sondern der Heilige Geist ist in uns, für uns. Und hier geht es darum, dass Jesus davon spricht, ob wir Öl in unseren Lampen haben, ob wir Öl für uns selber haben, eine Beziehung zu Gott, eine persönliche Beziehung zu Gott. Und das Interessante ist, als die Jungfrauen, die gläubigen Personen hier spüren, auch hier das Bild Jungfrauen, es hat was mit Reinheit zu tun, das ist, wer wir sind in Christus, wir sind reingemacht in ihm, wir sind in Weiß gekleidet, wir sind die Gerechtigkeit Gottes, also es ist ein Bild für die Gläubigen. Als sie merken, oh, mir fehlt etwas, in diesem Kontext Öl, die persönliche Beziehung zu Gott, mein Reden, da wo ich Gott kenne, da rennen sie zu den anderen, die Gott kennen. Und sagen, gib mir was von deinem Öl. Und dann sagen die anderen, das geht gar nicht. Ich kann dir nichts von meiner Beziehung abgeben, die ich mit Gott habe. Er sagt, du bist schlau, wenn du eine eigene Beziehung zu Gott hast und selber voller Öl bist, du Öl bei dir hast. Das ist etwas, was jeder selber erwerben muss. Du kannst dir dieses Öl nicht von anderen nehmen. Du bist dafür verantwortlich, dass du genug Öl bei dir hast. Amen. Es gibt einen schönen Satz, den ich mal gehört habe, da heißt es, Gott hat keine Enkel, nur Kinder. Gott lebt seine Beziehung nicht durch andere mit dir, sondern Gott will eine eigene Beziehung zu dir haben. Gott will, dass du ihn hörst. Gott will zu dir sprechen. Gott möchte dich führen. Gott möchte an dir dran sein. Wenn Öl das Bild ist für den Heiligen Geist und die Beziehung zum Heiligen Geist, wir haben gesprochen vor der Sommerpause, der Heilige Geist, dein Freund, dein Helfer, der dich führt, der dich leitet, der zu dir spricht, die erste Session nach der Sommerpause, ready, kannst du Gott hören, weißt du, wie Gott spricht, ist das, hast du Öl, hast du eine Beziehung zu Gott, dass wenn er plötzlich kommt, wenn morgen etwas dran ist, kennst du ihn, weißt du, wie er spricht, weißt du, dass du auf ihn vertrauen hast, hast du eine eigene Geschichte mit Gott. Die ganze Bibel hindurch zeigt uns, wie enorm wichtig es ist, dass du eine eigene Geschichte hast mit Gott. Dass du zurückblicken kannst, wo du merkst, doch Gott war treu. Wir haben es heute gehört, doch Gott war treu da. Gott war treu da. Ich kann mich auf Gott verlassen. Mein Gott ist ein treuer Gott. Wir wollen uns jemanden anschauen, der das sehr, 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 sehr gut vorgelebt hat. Das ist David, ein Mann nach Gottes Herzen. Und von dem wollen wir lernen. Und auch hier, ich gebe euch nicht die einzelnen Verse, ich gebe euch die zwei Kapitel. Lest mal durch, 1. Samuel 16, 17 zu Hause. Lest die Geschichte von David durch. David war ein Mann wie du und ich. Nämlich in den Augen der Welt, ich denke, die meisten von uns sind in den Augen der Welt unwichtig. Wahrscheinlich haben wir hier wenige, die wenigsten von uns haben eine Position, wo wir eine mediale Bühne haben, wo wir eine Stimme im ganzen Land sind. Und wenn du das bist, wunderbar. Aber wenn du es nicht bist, und das bleibt immer die große Mehrheit, dann bist du qualifiziert, weil die meisten Personen in der Bibel waren absolut unbedeutende Menschen. Und dann kam Gott und hat aus ihrem Leben etwas ganz Gewaltiges gemacht. Amen. Und genauso jemand war David. David war der letzte Sohn seiner Familie. Manche mutmaßen, dass er sogar unehelich geboren war, dass er vielleicht dass er aus einer Beziehung entstanden ist, weil Gott hatte einen König berufen, den König Saul, wollte ihn zu einem großen Mann machen. Dieser Saul ist mit Gott nicht mitgegangen. Und dann hat Gott gesagt, gut, Gott verwirft Menschen nicht einfach, aber wenn Menschen nicht mit ihm mitgehen, dann schaut sich manchmal Gott nach Neuen um, nach Menschen, die sagen, hey, hier bin ich, du kannst mit mir leben. Und er hat diesen David gesehen und er hat etwas in dem Herzen von David gesehen, was ihm gefallen hat. Wir wissen nicht, was davor war, wir wissen nicht, wie er gelebt hat. Er wird jüdisch groß geworden sein, aber etwas in seinem Herzen hat Gott gesehen und es hat Gott angezogen. Und er schickt den Propheten Samuel zu der Familie von David, Isai, und sagt, hey, dort ist einer, ich werde ihn dir zeigen und den sollst du salben, der soll der nächste König werden. Und der Prophet kommt dort an und Isai ist total geehrt, was jemand aus meiner Familie soll der nächste König werden. Und er schickt seinen ersten Sohn, den großen, stattlichen, 1,85, gut gebaut, sah gut aus und denkt, das ist bestimmt der, den Gott als nächsten König haben möchte. Und der steht da, denkt sich auch, ich bei meiner stattlichen Größe, da wäre ich schon durchgefallen. Aber er nicht, steht vor dem Propheten und der Prophet sagt, nein, du bist es nicht. Und dann kommt ein anderer, er ist es auch nicht und ein nächster und so weiter und so fort. Und keiner von den Personen ist es. Und dann hören wir diesen ersten Satz, Gott erwählt, Gott sieht nicht auf das, was vor Augen ist. Gott ist nicht geblendet durch äußerliche Dinge. Gott schaut aufs Herz. Da sind wir schon wieder bei dem Punkt. Gott schaut, ob Öl, Gott ist es wichtig, dass Öl in unserem Leben ist. Hey, es gibt im Neuen Testament immer wieder Dinge, wo es heißt, aber ich habe doch in deinem Namen dieses und jenes und A und B und C und D getan. Und Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Er sagt zu diesen Leuten, als sie kommen, hey, wir sind von diesen Jungfrauen und diesen Gerechten, wir haben auch auf dich gewartet. Und er sagt an dieser Stelle, es geht hier nicht um ewige Errettung oder Verloren, darum geht es nicht. Aber Jesus sagt zu ihnen, hey, ich kenne euch nicht. Wir haben keine Beziehung zueinander. Und da sind ein paar Leute und der Prophet sagt, nein, es sind alle nicht die. Und dann fragt er den Vater, hast du noch einen Sohn? Ja, ich habe den einen auf dem Feld, der ist bei den Schafen. Er hat noch nicht mal an ihn gedacht. Man weiß nicht genau warum, ob er ihn einfach vergessen hat oder dachte, ach, der Träumer oder der ist total unqualifiziert oder ob er sich geschämt hat, weil er vielleicht gar nicht ehelich geboren war, wissen wir nicht. Aber er nennt ihn nicht selber. Der Prophet muss nach ihm fragen. Man lässt David rufen, den letzten Sohn. Er kommt und Gott spricht, das ist der Mann, den ich erwählt habe. Salbe ihn. Und David ist ein Mann nach Gottes Herzen. Deswegen, wenn du ein Leben studieren willst, was Gottes Herz berührt, studier das Leben von David. Wenn du jemand sein möchtest, der Öl hat, der in den Augen Gottes groß sein möchte, studier das Leben von David. Schau dir an, wie David lebt und schau dir an, was Gott daran berührt. Schauen wir uns ganz konkret an, was David macht. David kommt und das Erste, was passiert, David ist nicht bitter, dass sein Vater nicht an ihn gedacht hat. Das sehen wir gleich im Kontext. Er macht die Dinge, die seinem Vater ihm sagt. David hat ein Herz. Wenn du jemand sein möchtest, der Öl in seinem Leben hat mit Gott, musst du eine Person sein, die nicht bitter ist. Wenn du frustriert bist, wenn du enttäuscht bist von Menschen, von Freunden, von Leitern, von Eltern, von wem auch immer und du Bitterkeit mit dir rum ist, das killt das eigene Öl, die eigene Beziehung zu Gott. Bitterkeit ist ein Lebensstil von Unvergebenheit. Und Unvergebenheit bedeutet, Gnade gilt nicht. Du gibst anderen keine Gnade. Und wer anderen keine Gnade gibt, für den gibt es selber auch keine Gnade. Ich habe es letzte Woche erzählt, über dir steht dann wie ein Schild, Gnade gilt nicht. Wenn du anderen keine Gnade gibst, gilt Gnade auch nicht für dich. Dann hast du keine Beziehung. Dann kannst du in keiner Beziehung zu Gott stehen. Du kannst ihn nicht erleben. Gott widersteht den Hochmütigen und den Stolzen. Gott kann nicht an dir dran sein und damit kannst du auch nicht voller Öl sein. Und damit bist du nach Matthäus 25 dumm. Und das ist gut, das Wort Gottes ist so liebevoll und eindeutig. Und ich predige es ja nicht dir, sondern deinem Nachbar, dem du das ausrichtest. Der Herr sagt uns das allen. Und hey, diese Sachen, die sprechen uns auch immer wieder an. Es ist nicht einmal, dass wir ein Häkchen dahinter machen. Das ist etwas, was wir immer wieder schauen. Hey, sind die Prioritäten in unserem Leben richtig? Trägst du zuerst deine Lampe, deinen Dienst, das wäre ein Thema in sich, oder hast du Öl in dir? Die einen nahmen erst das Öl und dann die Lampe. Die anderen nahmen erst die Lampe und hatten kein Öl. Lampe ist ein Bild für einen Dienst in Offenbarung, für Werke, wo er sagt, nein, erst Öl, dann die Lampe. Und diese Prioritäten, die müssen wir immer wieder nachjustieren, immer wieder schauen, haben wir die richtigen Prioritäten in unserem Leben gesetzt. Bitterkeit killt alles. David ist nicht bitter. Das Zweite ist, was mich auch begeistert, Gott findet dich und lädt dich ein. David ist auf dem Feld, einfach als Nebenaspekt. Wenn du irgendwo bist und Gott dir was zu sagen hat, Gott findet dich. Amen. Wir hatten gestern Leitertreffen und dann gibt es eine Aufgabe am Ende, die ist etwas größer, das ist die Küche. Und dann wird immer rumgefragt, wer welche Aufgabe macht. Das macht immer die liebe Marion. Sagt so, wer macht das? Und dann, wer macht die Küche? Und dann gucken alle ein bisschen verstohlen weg. Und dann melden sich ein paar. Und ich habe mir mal gedacht, ich würde am liebsten so einen Prophet einladen beim Leitertreffen und dann immer in die Küche schicken zu den Leuten, die in der Küche sind. Also vielleicht beim nächsten Mal meldet ihr euch gleich für die Küche, weil der Herr dort vorbeikommt. Gott weiß, wo du bist und Gott hat was zu sagen. Amen. Das nächste, was wir bei David sehen, was ihn qualifiziert, ein Mann nach Gottes Herzen zu sein und voller Öl zu sein, ist, David bleibt treu in den kleinen Aufgaben, die Gott ihm gegeben hat. Er wird als König gesalbt. Ich habe das immer wieder erzählt, aber ich sage es euch einmal mehr. Und er kommt ja von den Schafehüten. Das war seine tägliche Aufgabe. So wie du eine tägliche Aufgabe hast in deinem Beruf, in deiner Familie, vielleicht als Mutter, als Vater, im Studium, wo auch immer. Wir haben alle unser Tagesgeschäft in der Gemeinde, im Alltag, unser Ehrenamt, Beruf, was auch immer es ist. Und dann kommt dieser Prophet und gibt ihm dieses grandiose Wort. Hey, du bist ein Mann nach Gottes Herzen. Du wirst der nächste König. Und David nimmt es mit. Er wird gesalbt mit Öl. Der Geist Gottes kommt über ihn. Also radikale Befähigung von Gott. Und dann geht David zurück in seinen Alltag, zurück zu den Schafen. Er sagt nicht, sorry, Schaf ist jetzt überhaupt nicht mehr dran, ich bin der nächste König, mache jetzt einen Master in Königreichsstudien, sondern er geht zurück zu den Schafen. Und sein Vater gibt ihm ein bisschen später eine Aufgabe, da gibt es Krieg, die Philister kämpfen, Saul ist noch König, da sind feindliche Armeen, seine Brüder sind alle Soldaten, sind dort an der Front und dann er möchte der Vater ihnen was zu essen dort bringen, weil die Familien versorgt haben und er sagt, hey, bring dort Brot hin. Und er sagt, David, ich möchte, dass du Brot an die Front bringst zu deinen Brüdern. Und dann sehen wir das Nächste, David sagt nicht, wer bringt Brot an die Front? Also du weißt ja noch, die Story letztens, wo der Prophet da war. Sondern David nimmt den Brotkorb und bringt ihn an die Front. David ist treu im Kleinen. Wenn du eine Person sein möchtest, die voller Öl ist, die in einer Beziehung mit Gott dran ist, Öl als Bild für die Beziehung zu Gott, was zieht den Heiligen Geist an? Was zieht die persönliche Beziehung? Was liebt Gott? Treue im Kleinen. Gott liebt es, wenn du das machst, was er dir vorlegt, und zwar mit ganzem Herzen. Auch hier könnte man weit mehr zu sagen. Es gibt das Gleichnis, auch hier Matthäus 25, 26 von den anvertrauten Talenten. Der eine bekommt 5, der andere 4, der andere 1. Und der 1 bekommt, der hat dann eine gute Ausrede und sagt, ach, ich dachte, du bist ein harter Herr und so weiter und so fort. Das ist alles bla bla. Was er eigentlich denkt ist, du mit einem Talent, das lohnt sich überhaupt nicht. Da fange ich überhaupt nicht an. Ist mir viel zu klein die Aufgabe. Wieso hat denn der dieses? Wenn ich 5 hätte, dann? Nein. Lest euch das mal durch, schaut, was Jesus ihm antwortet. Ist eine Predigt in sich. Aber Gott achtet auf Treue im Kleinen. David war sich nicht zu fein, das zu tun, was Gott ihm vorgelegt hat. Das Interessante ist, weil er das macht, geht er an die Front und die meisten von euch, wenn ihr ein bisschen Bibel kennt oder als Kinder zumindest mal was davon gehört habt, kennt ihr die Geschichte von David und Goliath, die kennen alle, selbst wenn sie mit Gott nicht leben oder nicht viel Erfahrungen gemacht haben. Und er geht an diese Front und auch da sehen wir eben, er ist nicht bitter. Er macht, was sein Vater ihm sagt. Ich möchte dir das heute einmal noch ans Herz legen. Wenn du bitter bist gegen Menschen, bitte versöhn dich. Wenn du bitter bist gegen deine Eltern, versöhn dich. Das erste Gebot, wo es eine Verheißung drauf gibt, ist Ehre Vater und Mutter. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das ist eine konkrete Verheißung. Wenn du lange leben willst auf Erden und es dir gut gehen soll, ehre Vater und Mutter. Und wie Rick Joyner so schön sagt, da steht nicht die perfekten Väter und Mütter, sondern Vater und Mutter. Ob sie es gut gemacht haben oder ob sie es so gut wie möglich oder ob sie es schlecht gemacht haben. Ehre Vater und Mutter. Amen. Gilt auch für geistliche Väter und Mütter. Wenn ihr vielleicht aus einer anderen Stadt hergezogen seid, aus einer anderen Gemeinde seid, es ist kein Privileg, uns zu erzählen, wie schräg deine Gemeinde davor war. Wenn du da verletzt worden bist oder Dinge enttäuschend sind, dann klär es mit den Personen, mit dem Herrn. Uns interessiert es gar nicht. Das interessiert uns nicht, sondern wir sollen Menschen ehren und hochachten. Amen. Und wenn man merkt, etwas ist nicht gut gelaufen, dann klärt man das mit Gott, mit den Personen und dann ist gut. Und wenn man wirklich Rat braucht, das ist was anderes. Aber es bedeutet uns nichts zu hören, wie schräg andere Leute sind. Das baut uns nicht auf. David geht an die Front. Und dort gibt es diesen Riesen, Goliath. Und alle haben Angst vor ihm. Und denken sie, boah, wie sollen wir diesem Riesen begegnen? Die haben sich damals geeinigt, okay, wir kämpfen nicht die ganzen Armeen, sondern die Philister stellen diesen Riesen und sagen, ey, und ihr bringt auch einen, irgendeinen, der sich wagt, gegen ihn zu kämpfen. Und wer dann gewinnt, der hat dann die ganze Schlacht gewonnen. Also für die Philister ein guter Deal, denken sie sich. Wer will schon gegen einen 3-Meter-Mann kämpfen? Und die Israeliten denken sich, boah, wer will da hingehen? Und sie machen ene, mene, mu, aber keiner will wirklich an die Front gehen. Und David kommt genau in diese Situation. Warum? Weil er treu im Kleinen ist. Er kommt zur rechten Zeit an den rechten Ort, plötzlich. Gott kommt meist später, aber immer plötzlich. Er denkt, er bringt nur Brote und weiß gar nicht, dass er dabei ist, in den Palast einzuziehen und den nächsten Schritt in seiner Berufung zu tun. Hey, Gott hat Öl in dir. Du kommst in das hinein, wenn du treu im Kleinen bist. Du brauchst nicht den großen Masterplan, wie du in dieses und jenes hineinkommst. Sei treu in dem, was Gott dir vorlegt. Und der Weg führt dich automatisch dorthin, wo Gott dich haben möchte. Amen. David kommt dort an und sieht es und denkt sich, was ist das Problem? Wieso kämpft denn keiner gegen ihn? Und er sagt, ich kann das. Und die Leute denken sich, die Brüder denken sich, Alter, jetzt du schon wieder. Also sind eh eifersüchtig, erst einen auf König machen und jetzt willst du auch noch einen Riesen schlagen. Und er geht zu Saul und sagt, hey, ich würde das machen. Und Saul sagt, das geht überhaupt nicht, hast du nicht gesehen. Das ist ein ausgebildeter Kämpfer und du bist, also höflich gesagt, ein kleiner Hirtenjunge, der ein bisschen Harfe spielen kann. Das passt gar nicht zueinander. Und David sagt, hey, ist gar kein Problem. Und jetzt hört zu, warum? Weil ich in meinem Alltag, da wo ich träum klein war, Gott kennengelernt habe. Er sagt, weißt du, dein Knecht, ich, weidete die Schafe für meinen Vater. Und wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss ihm seinen Rachen. Erhob es sich gegen mich, also Löwen und Bären, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und man denkt, boah, also wenn ich das so lese, denke ich, boah, das könnte ich nie. Also ich könnte das nicht. Ich weiß nicht, ob du so mutig bist, also komme mir schon wirklich stark vor, aber das könnte ich nicht. Schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einer von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort, ist der entscheidende Satz. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand von diesem Philister retten. Also David sagt nicht, du weißt du, ich bin der, ich hab's drauf, ich hab Löwen und Bären bekämpft. Nein, er schlägt die Brücke, er sagt, weißt du, ich hatte eine Aufgabe, die mir viel zu groß war. Da gab es Herausforderungen, die ich nicht meistern konnte. Aber da drin bin ich meinem Mann gestanden, bin nicht zurückgewichen, sondern habe mich der Herausforderung gestellt. Und dann kam Gott. Gott kam. Gott hat mich jedes Mal herausgerissen aus der Situation. Wir wissen nicht, wie das aussieht. Das klingt so, als David der Übermensch wird. Nein, nein, nein. Er sagt, Gott hat mich gerettet aus den Hemden des Löwen und des Bären. Und ich sage dir eins, das kannst du nicht nachplappern. Du kannst Öl nicht von anderen bekommen. Du kannst nicht sagen, ja, Davids Gott. Nein, dein Gott. Diese Dinge, diese Überzeugung hast du nur, wenn du Gott selber kennengelernt hast, in deinen Herausforderungen, in deinem Alltag, in deinen Kämpfen, da, wo du alleine auf dich gestellt warst. Das kannst du von niemandem abgreifen. Du kannst dich inspirieren lassen von David. Du kannst dich inspirieren lassen von Menschen aus der Kirchengeschichte. Du kannst das dein Herz berühren lassen, sagen, wow, ich will Gott auch so kennen, wie David ihn kannte. Aber dann musst du ihn selber kennenlernen. Wie lernst du ihn kennen? Brauchst auf kein großartiges Seminar gehen, brauchst keinen Master, keinen Doktor. Du brauchst nichts dergleichen. Du brauchst eine Fähigkeit, treu im Kleinen zu sein und deinen Alltag, Gott mit in deinen Alltag hineinzunehmen. Er hat einfach im Alltag gesagt, okay Gott, hier bin ich, ich nehme die Aufgaben an, die du mir gibst und jetzt hilf mir. Amen. David ist sich nicht zu fein und David hat im Verborgenen Gott kennengelernt. Ganz konkret, wenn ihr in die Psalmen hineinguckt, da seht ihr, David ist ein Mann, der hat Gott kennengelernt. Das ist kein Blabla. Er hat erlebt, wie Gott da war, als die Löwen und die Bären kamen. Er hat erlebt, wie sich's anfühlt. Wenn du die Psalmen durchliest, wo er das Gefühl hatte, dass Menschen ihn vergessen, Menschen ihn verachten, Menschen gar nicht an ihn denken. Und dann liest du die Psalmen, ganz viele der Psalmen in der Mitte des Alten Testaments, das sind 150 Kapitel, da schreibt ganz viele davon, sind von David. Und das ist nicht, dass er sich hingesetzt hat und gesagt hat, ach, ich schreibe mal ein paar schlaue philosophische Sätze. Das sind seine Gedanken zu Gott. Das ist seine Beziehung zu Gott, die er aufgeschrieben hat. Das ist sein Tagebuch, wo er seine Gedanken festgehalten hat, die er mit Gott hat. Und Gott, der Heilige Geist, hat sich gedacht, das ist so inspiriert. Das zeigt so viel von mir. Das zeigt so viel, wie ich mit Menschen zusammenarbeite. Ich werde dein Tagebuch nehmen, David, und werde daraus das heilige, inspirierte Wort Gottes machen. Der Heilige Geist hat gesagt, ich liebe dein Tagebuch, David. Ich werde es nehmen und ich werde es dafür sorgen, dass es alle Menschen weltweit haben in ihren Sprachen, dass sie alle davon hören, wie man mit mir leben kann. Du bist ein Mann, der mein Herz berührt hat. Und Menschen sollen sich an dir ein Beispiel nehmen, nicht um aus deiner Beziehung zu leben, sondern inspiriert zu sein, um dann genauso mit mir zu leben, wie du mit mir gelebt hast. Amen. Gott, David hat Gott im Verborgenen kennengelernt. Du brauchst unbedingt, zwingend eigenes Öl. Du kannst nicht aus den Beziehungen anderen nehmen. Als der König plötzlich kommt, was ist, wenn morgen plötzlich Goliath vor dir steht? Was ist, wenn morgen plötzlich Gott einen Schritt von dir möchte? Wenn Gott plötzlich morgen ruft, kennst du Gott, dass du ihm folgen kannst? Den Input von gestern vom Leitertreffen werden wir auch online stellen, könnt ihr euch gerne an und dann wird es noch weiter entfaltet, diesen Gedankengang. Aber wir sehen immer wieder, dass Gott meist später kommt, aber dann plötzlich, und dann ist die Frage, bist du jetzt ready, um mit ihm mitzugehen? Du bist nur ready, wenn du ihn kennst. Wenn Gott morgen sagt, komm mit, Petrus, dann musst du wissen, okay, wow, ich verlasse alle meine natürlichen Sicherheiten, ich lasse mich darauf ein. Kennst du Gott? Hast du eigenes Öl? Dieses eigene Öl wird im persönlichen Leben mit Gott erworben. Wenn du von David lernst, dann musst du lernen, dass man Öl im Verborgenen über Zeit persönlich gewinnt. Als ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich eine Phase, ich hatte viele Freunde, war viel unterwegs, hatte eine ganze Karriere, die nicht sehr rühmlich ist, in verschiedensten Bereichen, wo Gott mich freigesetzt hat. Und es gab eine Phase nach dem ersten Jahr, wo ich bei Gott war, wo Gott mich in eine 40 Tage Fastenzeit gerufen hat. Aber nicht Fasten jetzt von Essen, sondern es gab gewisse Dinge, die ich konsumiert habe, wo Gott gesagt hat, lass die mal für 40 Tage sein, was für mich überhaupt nicht einfach war. Und ich habe das getan, 40 Tage, und habe eine riesige Einsamkeit in meinem Herzen gespürt. Und du hast deine Geschichte. Aber es war eine Zeit, wo ich Abend für Abend eigentlich gewohnt war, dieses und jenes zu tun. Und dann gemerkt, okay, was mache ich jetzt? Gott hat mich da rausgerufen. Und zwar eine Phase, wo ich 40 Tage auf mich allein gewisser Form gestellt war. Meine Freunde damals in meinem alten Umfeld, die kannten Gott alle nicht. Ich kannte noch nicht viele Leute, die Gott kannten. Und ich habe auch gespürt, mir kann jetzt niemand geben, was ich suche. Und ich bin Abend für Abend, das war im Sommer, über die Felder gelaufen, spazieren gegangen und habe Gott mein Leben hingelegt. Meine Kämpfe, meine Ängste, meine Ohnmacht. Und habe Gott mein Leid geklagt, wirklich Abend für Abend. Und nach diesen 40 Tagen hatte ich einen Durchbruch und dann bin ich im Gottesdienst und dann sagt Gott, nochmal 40 Tage. Und jetzt nicht nur das, wo du frei bist, sondern er hat mich eingeladen damals und das ist nicht so, macht man es. Das ist meine Geschichte mit Gott. Du brauchst deine Geschichte mit Gott. Gott zu mir gesagt, ich möchte, dass du 40 Tage alles sein lässt, was dich sonst sättigt. Alles. Also Radio, Fernsehen, Kaffee, Schokolade, alles, Zeitung. Ich habe Zeitung lesen geliebt. Also damals gab es noch keine App oder, also man hat noch mit Blättern, falls ihr das noch kennt, Zeitung gelesen. Also all diese Dinge, ich möchte, dass du ausschließlich aus mir und meiner Stimme lebst. Das war so, ich will, dass du völlig abhängig wirst von mir. Und das war wie, die Sachen sind in sich nicht falsch, aber es war ein völliges Beschneiden. Gott hat gesagt, ich will, dass du dein Leben auf mich baust. Ich will, dass du aus mir lebst. Ich will die Quelle sein, die du kennst. Ich will, dass du meine Stimme kennst, meine Sättigung, mein Zuspruch, mein Trost, meine Nähe, meine Führung. Und dann waren es nochmal 40 Tage und dann hatte ich nichts. Ich bin morgens arbeiten gegangen. Es war eine Zeit, wo ich so einen Ferienjob gemacht habe oder so einen längeren, um Geld zu verdienen, bevor ich wieder nach Berlin gegangen bin. Und ich bin morgens zum Arbeiten gegangen und ich habe es geliebt, dann in den Pausen, also ich hatte dann in den 40 Tagen davor, hatte ich gerade aufgehört zu rauchen, also rauchen ging nicht mehr. Dann Schokoriegel, wäre eine gute Ergänzung gewesen oder Ersatz gewesen, gab es dann auch nicht. Und ich weiß nicht, ich war dann in diesen Pausen, ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Na, dann trinke ich Kaffee. Ah nee, Kaffee geht auch nicht. Gut, dann lese ich jetzt ein bisschen der Zeitung. Geht auch nicht. Und es war das ist nicht der Weg, wie es funktioniert. Aber es war damals ein Weg, wie Gott mit mir gelaufen ist, wo er den Weg so eng gemacht hat. Ich möchte, dass du mich kennenlernst. Als Jesus vom Geist Gottes erfüllt wird, Lukas 4, heißt es, der nächste Vers ist, und der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Wenn jemand mit Gott lebt, dann führt Gott dich an den verborgenen Ort, den sieht keiner. Das ist dein Ort, wo Gott, der Geist Gottes, dich an Stellen führt, Wüsten, persönliche Wüsten, Einsamkeiten, Ohnmächte, wo du das Gefühl hast, ich bin abgeschnitten. Hey, manche sind hier, du bist abgeschnitten und bist frustriert von Menschen. Nein, es ist Gott, der dich abschneidet. Es ist Gott selber, der dafür sorgt, dass du isoliert bist, um etwas in dir zu tun, um etwas in dir zustande zu bringen, um etwas in dir zu sättigen. Gott ruft in die Wüste. Das Parallelbild ist dann in Hosea, da heißt es, wer ist die, die an den Bräutigam gelehnt aus der Wüste herauskommt? Wenn du in der Wüste Gott findest, dann kommst du aus der Wüste heraus, an ihn gelehnt, dann hast du Öl, dann bist du an ihm dran. Dann sagt er nicht, ich kenne dich nicht, sondern dann kennt er dich und du kennst ihn. Das sind die Orte, wo wir nicht an Nebenschauplätzen essen, sondern wo wir merken, ich brauche dich. Du bist meine Quelle. Und diese Phasen gibt es nicht einmal im Leben, die gibt es immer wieder. Dass wir immer wieder uns ausrichten, sagen, Jesus, du bist die Quelle des Lebens. Du bist der. Ich brauche persönliches Öl. Ich brauche Dinge, wo du zu mir sprichst, wo du mich erquickst, wo du mich ermutigst. Egal, was dein Alltag ist. Die wenigsten haben wahrscheinlich von euch mit Löwen und Bären zu kämpfen, außer ihr arbeitet im Berliner Tierpark. Sondern ihr habt andere Herausforderungen. In Finanzen, in Familie, in Beziehungen, in geistlichen Dingen, was auch immer es ist. Da drin will Gott dir begegnen. Er will diese Herausforderungen, diese Wüsten, diese Notzeiten gebrauchen, damit du zu ihm, zur Quelle durchbrichst. Ihr wisst, wie man Öl bohrt. Du musst den Ort finden und dann musst du bohren. Und ich möchte dich fragen, bist du da dran mit Gott? Ringst du mit Gott? Kämpfst du mit Gott? Kennst du Gott? Was machst du, wenn es nicht so läuft, wie du möchtest? Bitte, hier sind Einzelne. Als ihr in der Anbetung waren, hat der Heilige Geist gesagt, ihr seid einfach beleidigt auf Gott. Es ist nicht so gelaufen, wie du wolltest. Und jetzt wartest du, dass Gott zurückkommt. Nee, ich, so, mein jüngster Sohn macht das jetzt gerade. Wenn ich ihm Nein sage, dann stellt er sich so hin. Wie kommst du eigentlich da drauf? Das ist fast süß, dass man manchmal lachen muss. Dann sage ich so, hör auf jetzt. Und Gott lächelt auch, Gott ist nicht ärgerlich, aber es funzt einfach nicht. Es sind Einzelne, du bist beleidigt, weil es nicht so läuft oder gelaufen ist, wie du willst. Es ist kein Grund, beleidigt zu sein. Ring mit Gott, rede mit Gott, frage Gott. Hey, du bist gerufen, die Bibel zu lesen. Wenn du was nicht verstehst am Anfang, ich habe da Dinge gelesen, die haben mich unter Druck gebracht, die haben mich herausgefordert, die habe ich nicht verstanden, dann fang an, ring mit Gott, rede du mit Gott. Sag Gott, erklär mir das, ich verstehe das nicht. Bau eine eigene Beziehung mit Gott aus, leb nicht nur aus YouTube-Videos, Pastoren und Hauskirchen und irgendwelchen Kursen, obwohl die in sich alle gut sind. Herzliche Einladung dazu, aber du musst selber Gott hören. Du musst an Gott dran sein. Du musst mit Gott ringen. Du musst Gott fragen. Du musst seine Stimme kennen, damit, wenn Gott später aber plötzlich dasteht und der nächste Schritt dran ist, dass du weißt, was zu tun ist. Amen. Niemand kann dir dieses Öl geben. Die Band kann gerne schon nach vorne kommen. Es gibt eine weitere Situation im Leben von David. Einfach nochmal als Hinweis und als Ermutigung, das Leben von David zu studieren. In Samuel, 1. Samuel 30, da passiert es, dass sie überfallen werden und die Leute werden verschleppt, die Frauen und die Kinder. Und er hat eine Armee von Leuten, die er gerettet hat. Das waren bittere Leute, frustrierte, die wollte keiner haben. Und David hat diese Loser genommen und gesagt, aus euch werde ich Helden machen. Das sind Loser am Anfang und die Bibel nennt sie später die Helden Davids. David war jemand, der aus Losern Helden gemacht hat. Und dann läuft was schief und dann sagen diese Loser, oh, David, du bist schuld. Und dann überlegen sie sich, ob wir ihn steinigen. Ja, vielleicht killen wir den jetzt einfach. Na, herzlichen Dank. Kannst du schon wieder, David ist nicht bitter geworden. David hat am laufenden Band die Chance gehabt, frustriert zu werden, bitter zu werden, enttäuscht zu werden. Und dann sagen sie, ey, wir killen ihn einfach. Und dann sagt David, einen Moment, also bevor ihr die Steine nehmt, gebt mir noch einen Augenblick. Und dann heißt es in 1. Samuel 30, Vers 6, und David war in großer Bedrängnis. Hey, egal wie groß deine Bedrängnis ist, egal wie groß die Wüste ist, nimm es als Einladung. Jede Wüste ist eine Einladung ans Herz Gottes. Wenn es finanziell nicht so läuft, wenn es in deiner Selbstständigkeit nicht so läuft, wenn es in deiner Ehe nicht so läuft, wenn es in deiner Beziehung nicht so läuft, wenn es mit deinem geistlichen Ruf nicht so läuft, egal was es ist, wenn du in großer Bedrängnis bist, nimm es als Einladung und bohre und finde deine persönliche Ölquelle, aus der du leben kannst. Dann hast du nicht ein kleines Gefäß, dann hast du eine Quelle, die immer da ist. In großer Bedrängnis war David, weil sie ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und dann heißt es, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David geht weg an den Ort, den er kennt, im Verborgenen, im Stillen, den du selber finden musst. Den findest du nicht mit Google Maps, den findest du nicht durch den musst du selber finden. Wo ist dieser Ort, wo Gott dich stärkt, wo Gott dir begegnet? Ringe mit Gott, suche ihn, flehe zu ihm, lerne ihn persönlich kennen. Jesus kommt, vielleicht später, aber auf jeden Fall plötzlich. Und er möchte, dass wir bereit sind, dass wir in den Herausforderungen unseres Lebens stehen können, dass wir die Möglichkeiten, die er uns gibt, wahrnehmen können. Goliath war eine Herausforderung, aber eigentlich war es ein Durchbruch. Er hat einen Sieg für Israel errungen und hat den nächsten Schritt in seine Berufung hineingetan. Warum? Weil David Gott kannte. Hey, morgen kommen Herausforderungen, morgen kommen Möglichkeiten und du bist ready, wenn du Gott heute kennenlernst und deine eigene Quelle findest. Lass uns aufstehen und einfach ein Lied gemeinsam singen und dann Gott darauf antworten. Herr, das ist unser Gebet. Wir wollen dir nah sein, wir wollen dir folgen. Herr, wir wollen dich kennen. Und öffnet einfach mal eure Hände, Herr. Alle, die das empfinden, dass ihr eure persönliche Quelle tiefer bohren wollt. Ich segne euch. Ich segne euch mit Glauben und Gewissheit, dass ihr Gott finden werdet. Wer mich sucht, wird mich finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Wer aber Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird.
Ich segne dich, dass das Wort Gottes in dir lebendig ist. Dass du nicht zurückweichst, dass du dich nicht abstreifen lässt. Hey, wenn Gott weitergeht wie Elia bei Elisa und sagt, bleib hier. Elisa hat gesagt, nein, 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 nein. Es sei denn, du segnest mich. Jakob hat gesagt, nein, ich lasse nicht los. Es sei denn, du berührst mich. Ich segne dich, dass du dich festbeißt an Gott. Du sagst, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dein Reden. Ich brauche deine Führung. Ich brauche deine Berührung. Ich brauche deine Erquickung. Ich brauche deine Erneuerung. Ich brauche deine Erfrischung. Ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von dir, Herr. Ich brauche mehr von dir. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Herr, wir stehen vor dir. Wir sagen, Herr, berühre uns. Erquicke uns. Begegne uns neu. Gieß deinen Geist aus über uns. Herr, wir wollen nicht zurückweichen. Wir wollen nicht loslassen, es sei denn, du segnest mich. Bevor wir den Gottesdienst beenden, möchte ich euch bitten, eure Augen alle einen Augenblick zu schließen. Es ist ein heiliger Moment, wo Jesus einzelne Menschen jetzt zu sich ruft. Wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist Jesus hier. Jesus ist hier. Und er gibt Einzelnen die Möglichkeit, ihr Leben heute an Jesus zu geben. Er gibt dir die Chance, dein Leben in seine Hände zu geben. Und ich möchte mal die Beter bitten, euch aufzustellen jetzt schon hier vorne. Alle, die heute mitbeten. Was wir gleich machen ist, dass wir einen Aufruf machen und dass all diejenigen nach vorne kommen, die Gebet brauchen, die einen Segen brauchen, die eine Berührung brauchen, die Erquickung brauchen, die Erfrischung brauchen, aber auch all die, die ihr Leben Jesus heute geben wollen. Wenn du heute hier bist und noch nie die Entscheidung getroffen hast, dein Leben Jesus zu geben, seine Erlösung anzunehmen, dann ist heute dein Tag. Jesus ist für deine Schuld gestorben. Jesus hat deine Sünde auf sich genommen, damit du Freiheit bekommst, damit du Vergebung der Schuld bekommst. Er hat dir ein Geschenk gemacht. Du kannst heute Morgen Ja dazu sagen. Wenn du dazu Ja sagen möchtest, wenn du sagst, ja, ich möchte das, dann bitte ich dich, nachdem wir gleich gebetet haben, mit hier nach vorne zu kommen und es einer Person zu sagen, ich habe mein Leben Jesus gegeben, bitte bete für mich. Davor wollen wir gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Sünden vergibst. Das ist genau, was ich brauche. Wasch mich rein von allem, was mich trennt von dir. Von all meinen Vergehen, von all meinen Fehlern, von all meiner Gottlosigkeit, von allem, was dich verletzt hat, von allem, was andere Menschen verletzt hat. Jesus, mach du mich gerecht. Schenk mir deine Gerechtigkeit. Ab heute will ich mit dir leben. Ab heute will ich auf deinen Wegen gehen. Nicht, weil ich es könnte, sondern weil ich dir meine Hand gebe. Und weil du mich führen darfst. Weil du mich leiten darfst. Weil du mir zeigen darfst, was dir wichtig ist. Ich wende mich ab von Finsternis. Und ich wende mich dir zu. Ich glaube, dass du lebst, dass du der Sohn Gottes bist und dass du wiederkommen wirst. Bis zu diesem Tag soll mein Leben dich verherrlichen und dir die Ehre geben. In Jesu Namen. Amen.